willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute am Mikrofon sind wieder für euch
Julia und Nicola. Und auch heute wieder haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Lilly Radu. Höchstwahrscheinlich kennt ihr den Namen, falls das nicht der Fall sein sollte. Lilly, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich sehr, heute mit dabei zu sein. Ich bin Lilly von der Marke Lilly Radu. Ich habe vor 10 Jahren nach dem MBA ein Taschenlabel gegründet. Das hat mittlerweile, oder wir sind jetzt gerade quasi beim 10-Jährigen, also das sind Ledertaschen. Und vor 2 Jahren noch das zweite Label gegründet, V Collective. Das ist so die leichteste Tote, die es auf dem Markt gerade gibt. Mache das Unternehmen zusammen mit meinem Mann zusammen und mit einem tollen Team und freue mich auf den heutigen Podcast.
Genau, denn wir reden worüber, ja. Julia? Über ein Thema, was wir auch schon öfter im Podcast angesprochen haben.
Also es wabert ja in vielen Köpfen immer so ein bisschen rum, ob man vielleicht mal was Eigenes machen könnte, ob man so zufrieden in seinem angestellten Jobverhältnis ist. Man bekommt ja auch viel mit durchs Internet, durch die Start-up-Szene, was die Leute alle so machen. Und darüber wollten wir mal mit dir reden, Lilly. Wie du eigentlich auf die Idee damals gekommen bist, dich selbstständig zu machen, so ein Taschenlabel in der Modeszene, was ja auch nicht gerade unbedingt einfach ist, aufzubauen, was du vielleicht auch unterschätzt hast, was du falsch gemacht hast beim Gründen und was du Leuten mitgeben kannst, die vielleicht auch mit diesem Gedanken liebäugeln, selber sich was aufzubauen.
Genau, wir wollen dir eigentlich alle Fragen rund ums Gründen stellen. Mhm. Wir wollen dich fragen, sollen wir uns selbstständig machen? Wir wollen dich fragen, ist es so cool, wie es uns alle auf Instagram glauben machen? Ja. Müssen wir jetzt kündigen.
Weil man hat manchmal wirklich auf Instagram so das Gefühl oder auch bei bestimmten Diskussionsrunden, Panel-Talks, dass es nichts Großartigeres geben kann, als selbstständig zu sein. Man fühlt sich manchmal schon so ein bisschen schlecht.
Wie fast. So ein Loser, so ein angestellter Loser.
Wenn man nichts Eigenes hat, sozusagen. Ja. Und wie ist es denn? Ist es so? Bist du einfach der glücklichste Mensch überhaupt, dass du das gemacht hast?
Entschuldigung, darf ich dazu noch ganz eine Sache erzählen? Ich habe nämlich auch kürzlich einen Podcast gehört.
Ich muss erst mal was loswerden.
Absolut, ich höre gerne zu.
Ich habe nämlich auch kürzlich einen Podcast gehört, und zwar die letzte Folge von Besser als Sex mit Ines Anjoli und Leila Lowfire. Und da haben die darüber gesprochen, was halt so passiert ist in den vergangenen Jahren. Und haben dann so schlecht übers Angestelltsein gesprochen. Also Leila hat dann erzählt, ich war einmal 8 Monate, war ich angestellt in einem Büro und da musste ich jeden Tag hingehen. Und das könnte ich mir ja nie wieder vorstellen. Und ich weiß noch, ich lief da von der Arbeit nach Hause. Und dann hat Ines gesagt, ja, es gibt ja Leute, für die ist das Richtige, aber für mich ja auch gar nicht. Und man arbeitet dann für andere und nicht für sich selbst. Und dann fühlte ich mich wirklich so schlecht, als ich da lief und dachte so, Mist, was mache ich jetzt und was gründen wir jetzt und sind wir wirklich so die für andere nur arbeiten und sozusagen in ihr Leben fristen in einem Büro und am Ende nichts mitnehmen?
War das denn bei dir? Das glaube ich nicht, dass ihr die seid. Wie war das bei mir? Ich glaube, das ist was in mir schon immer so ein bisschen geschlummert hat. Also ich wusste, ich komme aus einer Familie, wo alle selbstständig sind. Ich glaube, wenn man so ein bisschen damit aufwächst, dann schlummert es in einem. Ich war aber auch angestellt, also um es gleich zu sagen, ich habe auch die andere Seite auch gesehen und so weiter und fand es auch nicht schlimm oder wie auch immer und habe ganz sicher viel gelernt dabei. Aber ich wusste schon immer, und das kam relativ früh, dass ich mein eigener Chef sein möchte und mein eigenes Unternehmen aufbauen möchte. In welchen Bereich das genau reingehen soll, wusste ich nicht. Also das wusste ich während dem Studium nicht oder so. Und dann habe ich eben ein MBA gemacht und der war aber auch sehr fokussiert auf Management im Luxusbereich und im Fashionbereich. Und da ist mir aufgefallen, oder da konnte man sich eben entscheiden, ob man für ein Unternehmen arbeitet, als Field Project oder seinen eigenen Businessplan schreibt. Und da habe ich irgendwie die Möglichkeit auch gesehen, okay, jetzt kann ich auch wirklich mal meinen eigenen Businessplan schreiben. Und hatte eben ein paar Monate davor die Idee, ich habe den in Mailand gemacht, dass ich eine Laptop-Tasche selber suche auf dem Markt, die funktional auf der einen Seite ist, aber dann doch irgendwie auch so, dass man sie abends auf dem Drink noch nach dem Büro mitnehmen kann und nichts so richtig gefunden habe, was in einem Preissegment, in so einem mittleren Preissegment ist. Und so ist die Idee von Lilly Radu entstanden, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich einfach mal selber also den Markt-Research machen und gucken, was es alles gibt und vielleicht sollte ich da selber rein. Und so hat sich das dann entwickelt und dann habe ich den Businessplan geschrieben und bin dann nach dem MBA wirklich raus und habe gesagt, okay, jetzt gründe ich das.
Aber jetzt mal ganz, Background. Ich wollte gerade sagen, genau, jetzt mal so ganz konkret, ne? Ja. woher hattest du Geld? Also hattest du irgendein Startkapital?
Du brauchst 1200.000, ja, ich habe zum, das war damals mein 28. Geburtstag, habe ich von meinen Eltern 1200.000 Euro gekriegt, als Geburtstagsgeschenk, quasi auch als Vorgeschenk zur Gründung meiner ersten Firma. Du brauchst ein Startkapital von 12,5, also 25.000 ist eine GmbH, ne, brauchst du, und die Hälfte musst du quasi einmal Cash auf dem Konto haben, um sie dann sofort auszugeben für Website, Lookbook-Shoot und keine Ahnung was. Das hatte ich.
Und damit bin ich gestartet. Und wovon hast du dann gelebt jeden Monat?
Also wie gesagt, ich war ja gerade in der Uni und deswegen war ich sowieso wieder draußen. Ich habe davor einen Job gehabt und war quasi wieder so ein bisschen wie von Null. Ne? Aber es stimmt absolut, du lebst am Anfang, gerade wenn du keine Investoren drin hast, lebst du von deinem eigenen Geld, ne? Vom Ersparten oder dass deine Eltern dich unterstützen. Also du musst wirklich an deine Idee glauben, weil sonst ist es so eine Leerzeit und du verdienst kein Geld. Und also wenn du nicht überzeugt bist, gehst du da auch nirgendwo hin. Ne? Also da führt auch kein Weg hin. Deswegen hatte ich das, damit konnte ich starten. Ich habe aber relativ schnell, als ich gegründet habe, gemerkt, ich dachte, dass ich mache das Ganze natürlich, wir reden von vor 10 Jahren, ne? Ich mache das alles online, da bleibt die ganze Marge bei mir, super clever gedacht und keine Ahnung was, überhaupt nicht über die Konsequenzen nachgedacht, wie kriege ich eigentlich die ganzen Leute online, weil am Anfang ist es eine Illusion beim Gründen, weil man hat Freunde und Freunde haben Freunde, die kaufen am Anfang alle das Produkt, ja? Nur irgendwann ist der jeder hat so eine Tasche, ne? Und dann stehst du auf einmal da und das war's, ne? Also online-mäßig kauft halt kein Mensch, weil kein Mensch kennt dich, ne?
Ja.
Und dann fängt es halt an, Online-Marketing, wir wissen alle, das kostet einen Haufen Geld und so. Und da stehst du, also mit 1200.000 Euro bist du ganz, ganz schnell done. Und deswegen habe ich dann einen Beraterjob angenommen und habe für Glossybox gearbeitet, bin nach Berlin gekommen, habe 4 Tage die Woche für die als Berater gearbeitet und das ganze Geld und die Satzung meiner GmbH geändert, dass ich quasi auch Beratung machen kann und das ganze Geld, was ich da verdient habe, und ich habe da ganz gut verdient, ist in die GmbH geflossen. Das heißt, ich habe 4 Tage, und das ist so ein bisschen auch deine Frage gewesen, genau. Wie macht man das am Anfang, wie handelt man das? Ich habe 4 Tage die Woche woanders gearbeitet, um das Geld zu kriegen, um dann 3 Tage die Woche und Abende an der Lirade zu arbeiten. Und das habe ich 2 Jahre lang hier in Berlin gemacht. Und dann ging es darum, dass ich angefangen habe, Messen zu machen mit dem Produkt. Und natürlich war, das Produkt war eine Laptop-Tasche. Der große Traum war von Anfang an Apple. Und dann habe ich die erste Bread and Butter gemacht. Und da kam wirklich Apple zu mir. Und da kam der erste große Deal zustande, nämlich eine Kooperation mit Apple. Und so hat sich das dann natürlich im Volumen, ist es größer geworden und so weiter. Und dann stand ich natürlich auch vor der Frage, okay, also es wird größer, ich muss mehr als 3 Tage oder 3 Tage und Nächte in dieses Unternehmen investieren, und bin dann nach 2 Jahren aus der Beratung rausgegangen und habe fulltime nur noch eine Lirade gemacht, am Anfang ganz allein. Also und dann wirklich mit einer Praktikantin und dann peu à peu den ganzen Weg. Also ich sage auch immer meinem Team mittlerweile, wenn sie mir sagen, also alle Tasks, die gemacht haben, habe ich alle schon selber gemacht. Ne? Also ich habe Sticker selber geklebt. Wenn du alleine bist, machst du halt alles alleine. Aber es ist auch gut, weil du den ganzen Prozess natürlich kennst. Und dann vor 5 Jahren ist mein Mann ins Unternehmen gegangen, weil es wieder diesen Schritt gab, wir sind größer und größer geworden. Ja? Also ganz alleine konnte ich das nicht mehr stemmen. Und seit 5 Jahren arbeiten wir zusammen und haben eben vor 2 Jahren dann noch das zweite Label wie Collective auch auf den Markt zusammengebracht. Mhm. Und sind beide in beiden Unternehmen jetzt Geschäftsführer und haben ein tolles Team und arbeiten hier aus Berlin raus.
Aber ich finde das total interessant, dass du jetzt gerade erzählt hast, dass du am Anfang zum einen noch den Job hattest und dann auch nach und nach geguckt hast, wie kann das Team wachsen. Oder also wenn du vielleicht auch nicht nach 2 Jahren diesen Apple-Deal dann gehabt hättest, dann wäre das vielleicht anders verlaufen, langsamer, in eine andere Richtung, wie auch immer. Ne?
Aber, absolut.
Weil man hat immer manchmal so das Gefühl, dass es so nur so Hop oder Flop gibt. Also entweder man stützt sich voll auf sein Business-Baby, wie es auch viele nennen, ne? Dass man sagt, ich gebe jetzt alle Kraft und Power da rein und konzentriere mich nur darauf, was ich irgendwo auch nachvollziehen kann. Aber man muss ja trotzdem auch gucken.
Aber es geht halt nicht bei jedem.
Genau, es geht nicht bei jedem.
Kürzlich kursierte auch wieder so ein Text auf Twitter, so kündigen ohne Plan B, warum du das machen solltest. Und dann war da so ein Bild von dem Strand und dann war das so ein total, das sollte so ein total motivierender Text sein, so man soll das jetzt machen und all in.
Ja.
Und dann haben halt auch ganz viele Leute geschrieben, ja, nee, aber wie soll ich das denn machen und wie soll ich meine Miete bezahlen? Und ich habe aber keine Eigentumswohnung von meinen Eltern, sodass ich das dann machen kann und halt noch ein bisschen was arbeite. So. Und das stört mich aber auch immer in dieser Diskussion um Selbstständigkeit und Gründen, dass diese realistischen Szenarien irgendwie immer so unter den Tisch fallen und man immer dann so denkt,
also man hat lieber diese Story, jemand hatte eine geniale Idee, hat am nächsten Tag seinen Job gekündigt und dann hat er seine sämtliche Kraft und Erspartes und hatte nur noch irgendwie 1 Euro für eine Packung Reis gekriegt. Und weißt du, das ist
alles so, ja.
Das hört man halt häufig. Oder das, diese,
also diese unter uns gesagt, das ist nicht realistisch oder das ist, also das, was ich gesehen habe und ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Und bin noch immer, wir sind nach 10 Jahren noch immer, haben wir keine Investoren drin. Ja. Mhm. Das heißt, wir sind den organischen Weg gegangen und nicht den, den explodierenden mit wahnsinnig viel Kapital. Ich sage nicht, dass das eine richtig oder das andere falsch ist, aber für uns war es wichtig, weil die zweite Firma hat sich nur aus der ersten raus entwickelt und das, weil wir organisch gewachsen sind. Aber dieses Ganze, also ich meine, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, ich habe nämlich... interessanterweise vor 2 Tagen die wirkliche Zahl erfahren von weiblichen Gründerinnen in Deutschland, die unter 4% liegt. Mhm. Was ja, also wenn man sich auf Instagram das alles anguckt und wie toll und keine Ahnung was, dann machen es ja dann doch nicht so viele, weil unter 4% ist relativ wenig, reden wir jetzt mal im Weiblichen.
Genau, und ich meine, das ist... Also, da täuscht vielleicht auch dieser Eindruck von der Lifestyle-Branche oder... Ne,
dass man also ich meine, unter 4%, also es ist bitter wenig, ne? Sämtliche Entwicklungsländer haben eine höhere Frauenquote beim Gründen, ne? Ich glaube, das täuscht alles so ein bisschen. Ich glaube, man muss wirklich begeistert von dem Produkt oder der Idee sein. Ich glaube, man sollte relativ schnell auf den Markt, um es zu testen. Das haben wir gemerkt und ich glaube, es ist auch wichtig, ich kenne Leute, die haben 3-4 Jahre ein Produkt nicht auf den Markt gebracht und gehen dann, also ich meine, diese Vorlaufzeit, ne? Und dann experimentieren sie rum und dann realisieren sie, dass das Produkt gar nicht auf dem Markt funktioniert. Ne? Weil zum Beispiel auch unsere Geschichte, Lilly Rado hat mit einer Laptoptasche angefangen, um dann 3 Jahre später eine Handtaschenkollektion zu machen, weil das ist, was der Markt auch wollte. Ne? Und wir haben uns einfach immer weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, nochmal um auf eure Frage zurückzukommen, es gibt unterschiedliche Charaktere. Ja. Ich glaube, es muss schon in dir schlummern, dass du risikoaffin bist, weil das bin ich zum Beispiel total. Ich habe überhaupt keine Angst vor Fehlentscheidungen, Risikoentscheidungen. Das schlummert in dir. Ich glaube, das ist einfach in einem, also ich könnte mir auch nicht vorstellen, oder ich könnte mir schon, also ich meine, wenn es hart auf hart kommt und die Firmen nicht funktionieren, natürlich gehe ich wieder in ein Angestelltenverhältnis und weiß auch ganz genau, in welchem Bereich ich dann gut bin, weil das ist, also weißt du, so der Sales-Bereich, der übrigens beim Eigenunternehmen mit der wichtigste ist, ne? Weil er bringt den Umsatz, ist natürlich das, dass du
auch mal... Schon, ja, ich habe erzählt, dass du das bestimmt sagen wirst.
Ja, aber das ist genau das, was es ist. Also Patrick und ich sind mit am stärksten im Sales-Bereich und das ist wahrscheinlich auch mit... Also
Patrick ist dein Mann.
Patrick ist mein Mann. Das ist, glaube ich, auch so ein Mitgrund, warum unsere Firmen wirklich wachsen. Ne? Also, aber wir stehen auch, also oder wir standen, jetzt haben wir einen internationalen Distributionspartner, wir standen auf jeder Messe. Also man darf sich für nichts zu schade sein. Und gerade im Fashion-Bereich, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf, sind sich ganz viele Leute für ganz viel zu schade. Und deswegen kommen die, glaube ich, auch nicht so weit, wie sie gerne würden.
Du meintest eben, dass man an sein Produkt glauben muss und dass du auch viel Research betrieben hast, um da irgendwie, ja, mal zu gucken, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Ist das irgendwie ein Produkt, was vielleicht noch fehlt? Aber trotzdem stelle ich es mir schwierig vor, so überzeugt davon zu sein. Also, wo hast du dir diese Rückversicherung geholt? Wusstest du dir das einfach aus dir selber heraus, dass du das Produkt gut fandest, oder haben dir das andere gesagt?
Das haben die anderen gesagt, aber es können dir nicht genug Leute sagen, dass du das Selbstbewusstsein, was du gerade angesprochen hast. Du musst wirklich total überzeugt sein, dass das, was du machst, also zum Beispiel meine Mentoren, die auf dem Businessplan haben damals zu mir gesagt, du bist verrückt, in eine Branche reinzugehen. Es gibt so viele Competitor in diesem Bereich. Du bist mit den großen Spielern, bist du in Konkurrenz und so weiter. Du bist verrückt, das überhaupt zu machen. Wir würden dir empfehlen, es nicht zu tun. Ich wusste aber vielleicht, ich will das, und ich kann das und ich werde es schaffen. Und ich und der Weg, da sind ganz, ganz, ganz viele Hürden mit dabei. Ne? Also es ist nicht, wir wachen alle auf und das ist die tolle Fashionbranche und wir sind alle nur happy und ich bin Gründerin und alles ist super. Aber es ist immer wieder die Motivation, dass es so viel Spaß macht, das, was wir tun und wir so sehr daran glauben und so große Ziele haben, dass du jeden Morgen wieder denkst, okay, und wir machen es und ich putze die 100. Klinke und ich fühle mich nicht zu schade. Zum Beispiel Galerie Lafayette verkaufen wir wie Collective. Ich habe 180 Mal den Bayer angerufen. Jede andere Person hätte nach dem 10., 20. Mal gesagt, ich rufe da nicht mehr an. Also ich meine, die denken ja, ich bin geistesgestört. Aber ich bin dran geblieben und es ist mit einer, also in Berlin ist es der Laden, der uns am allerbesten verkauft. Ne? Also ja. Ich glaube, man muss ganz, ganz, ganz hartnäckig sein in dieser Branche.
Jetzt sind wir hier der ehrliche Podcast und du hast es gerade aber selber schon gesagt, es kommen die Hürden und die Sachen, die irgendwie blöd laufen und schlimm sind. Jetzt musst du uns natürlich auch was erzählen. So, was sind die schlimmsten Hürden? Was waren die größten Rückschläge? Wann ging es dir schlecht?
Also ich kann dir schon sagen, es fing schon an, als ich gegründet habe, 2 Wochen bevor ich online gegangen bin, und es war damals für mich wirklich wie so, die Welt bricht zusammen, ist mein Computer komplett zusammengebrochen. Also ich hatte, und ich meine, ich habe ja selber die Website mit WordPress gebaut und ich meine, you name it, ne? Also alles selber gemacht und alles war weg. Und dann saß ich in Mailand, in dieser Box, wo wir alle immer quasi gelernt haben, weil das war ja mein Büro, ne, von der Uni, da habe ich ja das Ganze aufgebaut und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und so fängt es nur an, ne? Und das war 2 Wochen, bevor ich quasi live gegangen bin. Aber das passiert natürlich immer wieder und Frustration kommt natürlich, dass du auch irgendwie an Kunden rangehst und nicht das Feedback bekommst oder es irgendwie nicht so klappt und du dann trotzdem morgens wieder aufstehen musst und sagen musst, okay, aber bei den anderen 20 Kunden klappt es und deswegen muss ich jetzt weitermachen und ich bin motiviert und es wird auch da klappen und so weiter. Aber du brauchst natürlich diese positiven Ereignisse genauso. Mhm. Ja. Und Gott sei Dank haben wir die immer wieder oder viele davon in den letzten 10 Jahren gehabt und die halten dich auf so einem Ding, auf so einem Level, wo du immer sagst, okay, und jetzt geht's noch weiter. Ja, und ich glaube, das Krasse ist, 10 Jahre später bin ich so motiviert und Patrick und ich so motiviert wie noch nie zuvor in der Hinsicht, dass wir der festen Überzeugung sind, dass wir mit V Collective, also mit unserer zweiten Handtaschenmarke, also Longchamp Pliage ist die meistverkaufteste Tasche der Welt, dass wir es wirklich schaffen können, in den nächsten 10 Jahren denen das streitig zu machen. Und daran arbeiten wir tagtäglich.
Weil das so große Ziele natürlich.
Ja, ja, aber das ist unser Ziel. Ne? Und das ist absurd. Ne? Also ich meine, ein höheres Ziel kannst du dir nicht stecken, weil es ist die meistverkaufteste Tasche der Welt. Aber wir sind der festen Überzeugung. Oder wir haben mit so einem Produkt gearbeitet und das Feedback und arbeiten auch weiter dran, weil wir wissen, wir sind noch nicht am Ziel. Ne? Aber wir arbeiten mit Feedback, wir arbeiten jetzt mit dem besten internationalen Showroom im Vertrieb, was aber auch nicht über Nacht gekommen ist. Ne? Also ich bin da 20 Mal hingeflogen nach Mailand und nach London und habe die versucht zu überzeugen. Die haben gesagt, nee, sie wissen nicht, wie sie das Produkt einordnen. Wir haben uns nicht zufrieden gegeben mit einem Nein, sind wieder hingeflogen und so weiter, um jetzt de facto vor 4 Wochen mit denen anzufangen. Mhm. Also es ist ganz, ganz, ganz viel ist am Ball bleiben und nicht aufgeben, obwohl die Leute sagen, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und wenn du das hörst, musst du eigentlich sagen, okay, und jetzt noch viel mehr.
Warst du dann irgendwann mal an dem Punkt, dass du gesagt hast, vielleicht geht das oder geht es doch nicht weiter? Oder?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Tausendmal an so kleinen Punkten. Ja. Aber das Krasse ist, und das ist irgendwas intrinsisch in dir drinnen, dass du, ich bin mittlerweile der Überzeugung, ich treffe keine Entscheidung mehr am gleichen Tag. Kein Mensch erwartet von dir, eine Entscheidung am gleichen Tag zu treffen, egal in welcher Hinsicht. Und ich bin so ein Mensch, wenn ich eine Nacht über was schlafe, dass ich morgens aufwache und wieder sehr motiviert bin. Das ist irgendwie,
weiß und dass
ich
du dann nicht. Auch weißt, was zu tun
genau.
ist.
Genau. Und dass ich, ganz ehrlich, wir haben viele Fehler gemacht, ne? Also wir haben nicht alles richtig gemacht, aber dass wir zumindest der Überzeugung sind, dass wir so weitergehen. Und deswegen, ich habe, glaube ich, noch nie das gehabt, dass ich gesagt habe, ich schmeiße jetzt alles hin. Also ich hatte Momente, wo ich gedacht habe, das kann alles nicht wahr sein, ich habe keinen Bock mehr, warum mache ich das alles, ja? Und da habe ich mir zum Beispiel einen Angestelltenjob gewünscht, wo ich einfach mal abends nach Hause gehe und nicht nur fünf oder am Wochenende einfach mal meine Gedanken und nicht nur an diese Firma denke. Und ich bin natürlich auch, mein Mann und ich sind beide Geschäftsführer von zwei Unternehmen. Also ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wir haben uns mal vorgenommen, zu Hause reden wir nicht über Business. Das ist die größte Illusion. Ich meine, das ist unser Leben, ne? Also das und natürlich auf erster Stelle unser Kind, aber... Hm. Wir reden die ganze Zeit über Business. Also das geht auch gar nicht anders, weil das ist, also ich meine, wir haben, aber uns bleibt auch, also wir haben immer Gesprächsstoff, ne? Also wir haben bei uns beiden geht der Gesprächsstoff nie aus, aber ja.
Aber wie ist es denn? Könnt ihr Urlaub machen? Könnt ihr überhaupt jemals irgendwie abschalten? Wie sind eure Wochenenden? Wie ist es mit Feierabend? Wie kriegst du das hin, dass es nicht zu viel wird?
Also zu diesem ganzen Thema zu viel werden, haben wir dann on top noch vor 19 Monaten ein kleines Kind gekriegt, das übrigens auch das Schönste der Welt ist, aber auch eine riesen Challenge, gerade in diesem ganzen Konzept, weil wir arbeiten 7 Tage die Woche. Mhm. Also, und Arbeit ist natürlich nicht bei uns immer nur im Büro sitzen oder sowas. Ne? Das ist ja irgendwie, also wir sind im kreativen Bereich, wir machen Kooperationen, es ist natürlich auch viel Austausch, viele Gespräche. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft oder unser Kind ist uns so wichtig und dass wir uns die Zeit nehmen und dieses, dass man wirklich geblockt hat und auch am Wochenende wirklich viel Zeit auch mit dem Kind verbringt und auch irgendwie, wir haben das ganz gut klären können, dass unsere Wohnung sehr nah am Büro ist, das heißt, dass er irgendwie so ein bisschen, also wir auch mittags oder ich mittags nach Hause gehen kann und das Kind sehen kann. Aber ich kann ganz ehrlich sagen, dass mein Tag, seitdem ich ein Kind habe, es war schon davor extrem durchgetaktet, fast 24 Stunden durchgetaktet.
Mhm. Wie viel schläfst du?
Wenig. Sehr, sehr wenig. Also das ist eine Realität. Und das ist unter uns gesagt, glaube ich, auch einer der härtesten Sachen, eine Mutter zu sein und fulltime zu arbeiten. Mhm. Also diese Nächte und das Nicht-Schlafen, weil du natürlich nicht, und du musst ja am nächsten Tag trotzdem weitermachen, ne? Also es geht ja nicht, ich habe ja auch ein Team hier, also ich meine, wir haben Verantwortung, ein Team gegenüber, wir führen zwei Firmen, wir arbeiten mit super vielen internationalen Leuten. Man ist manchmal schon müde, aber was wir jetzt gemacht haben für uns, und ich glaube, es ist ganz wichtig als Familie, wir nehmen uns zweimal im Jahr für 3 Wochen so eine, für uns heißt Auszeit, so um die 5-6 Stunden am Tag nur arbeiten. Mhm. Also das ist Urlaub quasi, ne? Weil das brauchen wir, also das weniger können wir nicht arbeiten, außer über Weihnachten. Ne? Mhm. Und das machen wir aber zweimal im Jahr und arbeiten dann aus Amerika aus und sind mit unserem Kind und verbringen dann ganz viel Zeit auch mit dem Kind und so weiter und arbeiten sehr, sehr wenig. Und das nehmen wir aber, um auch, wir nennen es immer, um über the big picture zu reden. Weil wenn du im Alltag bist und die ganze Zeit im Alltagsgeschehen bist und eigentlich Daily Business machst, verlierst du manchmal als Gründer oder als Unternehmer eigentlich diesen big picture, was will ich eigentlich, wo will ich mit der Firma hin, dieses... Diese großen Ziele, ich will die meistverkaufteste Tasche der Welt werden. Wie schaffe ich das überhaupt? Ne? Also was sind die Schritte und wie mache ich dieses ganze Business Development? Und dafür nehmen wir uns immer Zeit und gehen dann am Strand spazieren und reden darüber. Und das tut wahnsinnig gut. Also da laden wir sehr unsere Batterien wieder auf. Aber es ist super, super challenging, Familie und zwei Firmen unter einen Hut zu kriegen.
Ja, so ein Familientimer, eine App oder sowas, mit der ihr das mit verschiedenen Farben alles organisiert, oder?
Nee.
Das macht ihr einfach so.
Das machen wir einfach so.
Und genau. Also klarisiert euch natürlich auch die ganze Zeit, aber...
Nee, was mein Mann und ich glaube, deswegen funktioniert das ganz gut, aber auch wir, ne, und das ist ein ehrlicher Podcast, auch wir streiten uns, ne, wir sind, das ist beide unsere Firmen zu 50%, wir sind hochemotional, es geht um Geld, es geht um, also ich meine, wir machen das eher mit mir zusammen seit 5 Jahren, ich seit 10, ne, also wir haben Ziele damit, ja. Aber wir haben immer eins beschlossen und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch so gut, dass wenn eine Person besser ist als die andere Person, da einspringen muss. Natürlich haben wir Teilgebiete und er kümmert sich um bestimmte Sachen und nicht um andere Sachen. Aber zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, wir waren gerade in Paris zur Fashion Week mit beiden Labels, Lilly Rado und V Collective. Und Lilly Rado hat ja gerade einen Relaunch gemacht. Und er war auf der Messe mit Lilly Rado, was man wahrscheinlich denken würde, dass ich tue, als Lilly Rado. Weil er wahnsinnig gut auf der Messe ist mit dem Aufbau und mit den Sachen. Und ich war im Showroom bei V Collective, weil ich sehr gut den Sales-Bereich und natürlich in Italien gelebt habe und mit 1000 Sprachen und haben das so aufgeteilt. Und dann ist unser Kind natürlich, Nanny muss dann mit, ne, mit Kind. natürlich krank geworden mit 39,5 Fieber in Paris, in so einer 30 Quadratmeter Wohnung im 5. Stock ohne Fahrstuhl. Ja? Mhm. Und dann sitzt du da mit Nanny und krankem Kind. Und dann musste er, also mein Mann, ganz viel einspringen, weil ich 12 Stunden am Tag im Showroom bin. Und ganz ehrlich, das ist schon echt, das ist schon zerrend, ne? Das sind vielleicht die Momente, aber es lief wahnsinnig gut für die Collective und das hypt dich dann wieder hoch. Aber manchmal denke ich mir, bin ich morgens aufgewacht nach einer halben Stunde Schlaf und dann gehst du in diesen Showroom und bist mit den Einkäufern der ganzen Welt und du solltest ja im Fashion-Bereich vielleicht dann auch noch so ein bisschen fit aussehen oder so. Also das sind schon Challenges, ne? Also ich habe mich noch nie so gefreut, wieder zurück nach Berlin zu kommen, obwohl Paris super gelaufen ist für uns. Aber das gehört irgendwie mit dazu. Und ich glaube, das haben ganz viele... Das Schöne bei uns ist, dass wir das teilen können, ne? Und dass wir nicht alleine dastehen, weil ich habe Patrick und Patrick hat mich. Und wir haben ein super Team, was uns backt.
Was ist, wenn du krank wirst?
Dann arbeite ich von zu Hause.
Hast du dann ein schlechtes Gewissen? Denkst du, ich kann jetzt nicht krank sein?
Ja, das klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Unternehmer bist du auch wahnsinnig wenig krank. Mhm. Also du kannst es dir auch nicht leisten, krank zu sein. Dann bist du halt krank im Büro oder so. Ja. Weil unter uns gesagt, es ist ziemlich egal, ob ich zu Hause arbeite oder hier. Also natürlich ist es blöd fürs Team, aber sonst arbeite ich ja zu Hause genauso und mache dann vielleicht ein bisschen weniger. Aber die wichtigen Sachen, krank sein ist...
Bist du irgendwann mal nicht erreichbar für dein Team?
Wenig, sehr, also wir sind sehr, sehr erreichbar. Mhm. Wir sind ein kleines Team und dafür bewegen wir relativ viel und deswegen müssen wir für alle sehr erreichbar sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht wird es auch in Zukunft irgendwann mal ein bisschen anders, wenn wir noch mehr wachsen, weil natürlich noch andere Strukturen ins Unternehmen reingehen und andere. Im Moment ist es noch sehr natürlich auf mir und Patrick und im Team und so weiter, aber die Idee ist ja auch irgendwann mal, das Team so gut zu führen, dass du dir bestimmte Auszeiten auch nehmen kannst, die wichtig sind, um das Unternehmen ja noch größer zu machen. Ne? Das darf man ja nicht...
Krass, jetzt sagst du, du machst das halt schon 10 Jahre, er ist auch schon seit 5 Jahren dabei, weißt du? Also wenn man sich das so vorstellt, dann denkt man natürlich, naja, ist jetzt nicht bald mal bei denen der Zeitpunkt gekommen, wo das so ist, dass man sich dann auch mal eine Auszeit nehmen kann. Also das hast du ja wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das so lange dauert, bis man doch alles einigermaßen stabil aufgestellt hat, oder?
Also nee, also einen Zeitplan hat man überhaupt nicht. Und man hat keine Ahnung und wir sind noch immer nicht, also weißt du, das geht ja noch so weiter, ne? Also um dieses Ziel, also das hört jetzt nicht in den nächsten 10 Jahren auf. Ja. Ich glaube, man muss irgendwann mal sich seine Zeiten rausziehen, damit man volle Energie das Team führen kann und weitermachen kann.
Oder irgendwas in der Freizeit? Soll ich jetzt mal meditieren? Oder ich weiß nicht,
was das Einzige, was ich wirklich mache, ist leider für Sport ist wenig Zeit. Ich versuche manchmal Yoga zu machen. Was ich mache, ist jeden zweiten Tag meditieren, auch wenn es nur ganz kurz ist.
Echt?
Ja, das versuche ich wirklich. Also 10 Minuten Meditation. Das habe ich damals in der Schwangerschaft angefangen.
Mhm. Mit einer App oder?
Mit einer App, ja, mit einer App. Ganz einfach mit Daily Calm jeden Tag einfach mit einer App 10 Minuten lang. Also jeden
Tag. Und funktioniert das? Also ich war tatsächlich gerade auf einer Pressereise mit Meditation, Meditation für Skeptiker, wo ich auch gelernt habe, ich dachte immer, ich kann nicht meditieren, aber ich habe gelernt, dass dieses gegen die Gedanken kämpfen auch schon Meditation ist.
Absolut.
Der Kampf auf dem Kissen, Julia. Also weil so wie ich dich jetzt auch kennenlerne und so, du bist ja auch total lebendig und bestimmt ist auch in deinem Kopf einfach die ganze Zeit ganz viel los. So dass ich mir vorstelle, 10 Minuten reichen ja auch wahrscheinlich nicht, um so richtig runter und da reinzukommen. Wie ist dein Kampf auf dem Kissen? Also schaffst du es, die Gedanken irgendwie wegzuschieben oder geht es dir einfach nur um die Stille mit sich selbst?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du, diese Stille mit sich selber, ne? Oder dieses zumindest mal tief ein- und ausatmen, auch wenn 5000 Gedanken zwischendurch kommen und dann versucht man sich immer wieder darauf zu konzentrieren, dass man eigentlich keine Gedanken haben sollte, dann ist man schon wieder beim nächsten Gedanken. Aber ich glaube, dieses einfach, dass man sich bewusst hinlegt in eine Position und für 10 Minuten ruht und die Augen zu hat, ist schon mal ein großer Schritt, um einfach so ein bisschen runterzukommen. Und unter uns gesagt ist es ja auch mittlerweile, ich sehe es so ein bisschen auch für eine, also ich bin nicht mehr für mich alleine nur noch verantwortlich. Mhm. Ne? Also es ist auch so ein bisschen die Verantwortung, die ich meinem Kind gegenüber habe, weil natürlich, das braucht Ruhe, ne? Und es braucht, also, und wir haben natürlich immer diese Peak-Zeiten, wo wir dann auch mit Paris und das Kind mitnehmen müssen, weil wir beide natürlich im gleichen Boot sitzen, mein Mann und ich. Deswegen versuche ich das schon irgendwie zu machen. Und für mich ist wirklich am Abend, wenn ich nach Hause komme, was ich tue, ist, wenn ich Zeit mit meinem Kind verbringe, ist mein Handy weg. Mhm. Das ist was, was mir jemand mal gesagt hat, die das selber nicht so gemacht hat und mir als großen Tipp gegeben hat, bevor ich Mutter geworden bin. Und daran halte ich mich zu 95%. Ich würde lügen, wenn es 100% wäre, weil es gibt immer Situationen, da brauchst du ein Handy und musst, ja. Weißt du, so. Aber versuche das einzuhalten und investiere dadurch auch wirkliche Quality Time mit meinem Kind. Ne? Also ich spiele mit dem richtig, ich beschäftige mich mit dem und so weiter und glaube, dass ich da auch eine gute Mutter bin und ja. Und unser Kind hat alles und klar ist auch eine Nanny mit dabei, ja, aber die liebt er über alles und ein Kind kann ganz schön viel Menschen Liebe schenken.
Hast du denn da, also weil du das jetzt so sagst, hast du denn da auch damit zu kämpfen, dass Leute zu dir sagen, du hättest zu wenig Zeit für dein Kind?
Nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dafür habe ich keine Zeit mehr, was Leute, das interessiert mich alles nicht mehr, ja. Was Leute zu mir sagen oder denken, dafür habe ich wirklich keine Zeit mehr. Ich habe auch nie Zeit gehabt, mich mit anderen Müttern auf dem Spielplatz und ich habe nichts dagegen auf dem Spielplatz, also don't get me wrong, aber dafür hatte ich keine Zeit. Das war eine Entscheidung von mir, aber deswegen habe ich mich auch nie damit auseinandersetzen müssen, dass mir andere sagen, ja wie, du warst jetzt nicht in der Babygruppe und so weiter. Und unter uns gesagt, ganz viele Freundinnen von mir waren in allen Babygruppen und das ist ganz sicher super für die, ja. Aber jeder muss für sich selber entscheiden, was für dich richtig oder falsch ist. Ich habe auch nie Baby-Yoga gemacht, ja. Weiß ich nicht, beim zweiten Kind weiß ich nicht, vielleicht würde ich schon machen, weil irgendwie ganz dumm ist es nicht, ja, also so ein bisschen, wir reden lieber meditieren, ob es dir jetzt körperlich was bringt, aber du konzentrierst dich mal eine Dreiviertelstunde auf was anderes und beschäftigst dich vielleicht auch dann mehr mit der Schwangerschaft oder wie auch immer.
Ja. Julia guckt gerade ganz skeptisch.
Jetzt haben wir schon so viel über eure Familie geredet, aber wie hast du eigentlich deinen Mann dazu überredet, in die Firma einzusteigen, beziehungsweise wollte er das selber oder wie kam es dazu?
Patrick ist ein BWLer, der davor bei Ferrero gearbeitet hat. Und wenn du, und das ist ganz klar, wenn du mit einem Unternehmer zusammen bist oder mit einem Entrepreneur oder wie auch immer jemanden, der sein eigenes Unternehmen hat, und du der Partner bist, arbeitest du direkt mit, weil es geht gar nicht anders. Ich war ganz alleine und ich habe Patrick, Patrick ist wahnsinnig gut mit Texten und all sowas. Ich habe ihn also von Anfang an sofort genommen und habe gesagt, du musst mir helfen und das machen. Das heißt, er hatte neben seinem Job auch noch einen Weekend-Job, ja, der unbezahlt war für Lilly Radu. Und es wurde immer größer und er war natürlich super involviert. Dann hat er angefangen, sich Urlaub zu nehmen und ist mit mir nach Japan geflogen für Lilly Radu. Und so hat sich das natürlich mehr und mehr entwickelt. Er hat mit mir die Messen aufgebaut, weil klar, ich war alleine, er der starke Mann an meiner Seite und er hat mich unterstützt. Und irgendwann waren wir auf Mallorca. Ich werde es nie vergessen, es war ungefähr 9-10 Monate, bevor wir geheiratet haben. Also nachdem er mir einen Heiratsantrag gemacht hat und alles. Und Patricks Vater war auch mit dabei. Und da haben wir drüber geredet und haben irgendwie bei einem Gin Tonic gesagt, wie wäre es eigentlich, oder der Vater von Patrick hat die Frage gestellt, wie wäre es eigentlich, wenn ihr beide zusammenarbeiten würdet? Und das war weil er ja sowieso mir geholfen hat, immer in uns so ein bisschen geschlummert hat. Aber dann ist es irgendwie, es wurde nicht so richtig kommuniziert. Und dann haben wir relativ schnell beschlossen, dass wir das machen. Und einen Monat nach unserer Hochzeit ist er wirklich ins Unternehmen reingegangen. Wir haben komplett beide 50%, was ganz wichtig ist. Also es ist auch alles vertraglich geregelt
und
alles.
Berechtigt und so.
Alles, genau so ist es. Also unserem Sohn gehört quasi 100%. wir hatten aber am Anfang auch, weil da muss man aufpassen, das ist schon, also ein Freund von mir hat das mal sehr süß ausgedrückt. Er hat gesagt, das ist wie so die Königsklasse des Gründens, wenn du dann noch mit deinem Ehemann zusammen zwei Unternehmen hast, weil es natürlich schon echt ganz schön viele Challenges mit sich bringt. Ne? Und wir wollten nicht unsere Ehe aufs Spiel setzen, weil deswegen haben wir auch einen Vertrag gehabt, dass es Probezeit gibt und so weiter, dass es, wenn es nicht klappt, er wieder rausgeht. Ne? Ganz klar. 5 Jahre später, die Probezeit ist vorbei. Das zweite Unternehmen ist
gegangen.
Nee, die ging Gott sei Dank, genau, 5 Jahre ging die. Nee, die ging Nee, die ging ein Jahr, nicht 6 Monate, 12 Monate. Wir hatten auch damals, wir haben einen Beirat, was ganz wichtig ist, glaube ich, von Anfang an gehabt. Wir waren sehr klein, aber hatten einen sehr professionellen Aufbau schon. Das hatten wir von Anfang an, das war uns super, super wichtig. Und die haben so ein bisschen, auch gerade in der Anfangszeit, so ein bisschen eine Kontrollfunktion gehabt, dass auch zwischen uns beiden, also weißt du, dass da alles gut läuft.
Ja.
Und das braucht man jetzt nicht mehr, aber jetzt haben wir den Beirat natürlich für alle anderen Entscheidungen. Aber ja, so ist das gekommen und ich könnte mir, und das ist vielleicht das, und das meine ich wirklich 100%, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, mit jemand anderem zusammenzuarbeiten. Also wir haben auch Ideen jetzt schon für eine dritte Firma.
Ah ja, klar.
Die erst in ein paar Jahren passieren wird, aber auch aus dem gleichen, also im gleichen Segment so ein bisschen. Aber also wir haben richtig Spaß daran auch, ne? Mhm. Ja, doch, wir haben richtig Spaß daran. Also wir haben sehr viel Freude an unserem Job. Auch wenn er manchmal ganz schön, wenn es ganz schön hart ist und man morgens denkt, oh Gott. Aber gut.
Und wie war das jetzt auch für Patrick, sozusagen in diese Modeszene einzutauchen? Und also du hast vorhin erzählt, dass du schon also auch im Marketing, Luxusbereich studiert hast und so weiter und dich damit befasst hast mit diesem Gebiet. Aber ich glaube, das kennt jeder, der schon mal mit der Modebranche Szene zu tun hatte, dass wenn man da mal tiefer eintaucht, und es ist schon nicht so einfach, sag ich mal. Also wie seid ihr damit zurechtgekommen? Und ja, für ihn, für dich, für euch beide, wie war das so?
Ich glaube, wir sind da relativ ähnlich. Wir finden Mode und Schönes und Design inspirierend und toll, ja, und das auch sehr auf internationaler Ebene. Wir sind aber nicht die Leute, die auf Fashion-Partys gehen und dieses Ganze, also das alles so toll finden. Das waren wir noch nie, ne? Und deswegen führen wir trotz allem Unternehmen im Modebereich, ne? Aber sind jetzt nicht die crazy Leute, die irgendwie hipstermäßig unterwegs sind. Deswegen imponiert uns das alles nicht so. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Man darf nämlich diese Branche nicht so ganz ernst nehmen.
Ja. Aber muss man es nicht? Muss man nicht auf diese ganzen Partys gehen und also Netzwerken, wie dieses schreckliche Wort ja heißt? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Julia und ich bislang noch nicht gekündigt haben. Weil wir denken, wir müssen dann auf diese ganzen Partys gehen und sind da ja auch nicht so gut. Also wir sind da ja nicht so gut drin. Oder
also mein Mann macht das gar nicht und mag es überhaupt nicht. Also der hat einfach gar keine... Also der hat aber daran keinen Spaß und kein Interesse und dann machst du es auch nicht gut. Und warum solltest du es dann machen, ne? Du hast sowieso so wenig Zeit. Ich mache das natürlich begrenzt schon,
ja.
Aber auch nur so, wo ich es auch wirklich schön finde und wo ich irgendwie das Gefühl habe, das wird ein schöner Abend. Ne? Nicht nur aus Netzwerkgedanken, natürlich ist das mit dabei. Klar, wenn du ein Unternehmen führst, musst du so denken. Aber ich sage ganz, ganz viel auch ab, weil es einfach nicht unter uns gesagt, dann ist die Zeit dir auch viel zu kostbar, dass du das mit deinem Kind verbringst oder mit deinen engen Freunden, weil du so wenig Zeit hast. Und da sind wir relativ hart. Also wenn wir Zeit am Wochenende haben, verbringen wir die mit Familie oder engsten Freunden.
Es ist aber schon so, dass gerade in Berlin gibt es ja viele kleine Unternehmen, auch in der Modeszene, die irgendwie auch was Startup-mäßig machen wollen und so vor sich hin wurscheln und so. Was glaubst du, warum das manchmal so schwierig ist? Also es wird ja sehr viel auch geschimpft über die deutsche Modebranche, dass sich da nichts richtig entwickelt. Was glaubst du, woran das liegt? Hast du da eine Theorie?
Ich glaube, das leider
10 Jahre, das ist schon ganz schön lange, finde ich, für ein Unternehmen, wie ihr jetzt durchgehalten habt. Also das hört man
total
nicht von...
Nee, von ganz wenigen.
Ja.
Von ganz wenigen.
Da kann man schon, das ist schon so established in Familienunternehmen, ne? Von an und dazu war so ungefähr.
Ja. Nee, absolut. Ganz, ganz viele... geben, aber die haben dann so Ziele, dass sie ganz groß in von 2-3 Jahren, also ich meine, ohne Arbeit oder viel Arbeit und so weiter, kommt man auch nicht weiter, ne? Also es ist irgendwie diese Bubble, von denen jeder träumt und in 3 Jahren habe ich das größte Modeunternehmen Deutschlands und bin international und so, das ist alles Bullshit. Und international, wenn du mal fragst, wie lange die internationalen Marken, die jetzt an Wichtigkeit haben, auf dem Markt sind, sind die alle über 10 Jahre schon auf dem Markt, ne? Ich glaube, wir machen leider in Deutschland sehr, sehr viel falsch in der Mode, ja, und unterstützen uns da auch vielleicht viel zu wenig. Wir sind zum Beispiel immer froh, wenn eine Erfolgsgeschichte aus Deutschland kommt, weil das natürlich super ist für uns auch, ne? Für jedes deutsche Label ist es mega, wenn ein weiteres deutsches Label irgendwie, auch Taschenlabel, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass irgendein anderes Taschenlabel aus Deutschland, weil das ist ja alles Werbung für uns, ne? Dass aus Deutschland sowas raus wiederkommt. Ich glaube, ganz viele haben irgendwie diesen Traum, ein Label zu machen und vielen ist nicht bewusst, dass es eben nicht nur kreative Arbeit und Partys und alles ist, sondern wahnsinnig viel Klinkenputzen, Sales, Kosten, wirtschaftliches Verständnis. Und deswegen scheitern, glaube ich, auch ganz, ganz viele in Deutschland, weil sie irgendwann merken, okay, ich habe jetzt 3 Kunden. Okay, mit 3 Kunden kannst du leider kein Unternehmen aufbauen. Ne? Also du musst aber, um 280 Kunden zu haben, musst du so viel Klinken putzen und musst du auf so viele Messen dich selber hinstellen und musst du so viel Sales machen, weil jeder einzelne Kunde ist nicht einfach zu bekommen. Ne? Und ich glaube, manchmal würde ich den Leuten empfehlen, so ein bisschen mehr Durchhaltevermögen und so ein bisschen mehr... Ich putze auch einfach jede Klinke. Ne? Das gehört einfach mit dazu. Es kommt nicht, so ein Modeunternehmen ist nicht über Nacht gemacht. Das ist aber nirgendwo, auch nicht international.
Aber tatsächlich, glaube ich, kann man auch einfach festhalten, dass es ja wirklich nicht für jeden was ist. Also weißt du, gerade, ich war gerade auch echt beeindruckt von dem, dass du den einen Menschen 180 Mal angerufen hast. Also ich glaube auch einfach wirklich, dass... So ist einfach nicht jeder. Das ist auch eine Charakterfrage. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns, also oder darf man sich auch einfach nicht vergleichen. Das haben wir ja ganz oft, dieses Thema. Man darf sich nicht vergleichen.
Nee,
man
absolut nicht.
Darf, genau. Man muss echt auf sich selber gucken, wo die eigenen Stärken sind und was einem liegt. Und man soll ja auch nicht unglücklich werden und nur so ein vermeintliches Idealleben von Selbstständigkeit oder von was gegründet haben.
Aber das Idealleben, ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Idealleben für jeden ist, weil unter uns gesagt, du schläfst Nächte nicht, weil du kostenmäßig und so weiter die Gedanken machst. Ich meine, wie du deinen Cashflow handelst, wie du die nächste Produktion finanzierst. Ich meine, das sind Nächte, die wir nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob das jeder so, also genau, weißt du, also unter uns gesagt, das gehört mit dazu, ne? Also, ich weiß, also das ist nicht was für jeden, ne? Und unter uns gesagt, das ist auch nicht angenehm, ne?
Aber deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben und dass du auch das, also dass du wirklich ja uns von allen Seiten erzählst. Also ich habe dir ganz fasziniert zugehört.
Wir haben auch so ein paar Fragen von unseren
Hörern,
die wir jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal stellen.
Bitte.
Eine Frage ist, wie viel Prozent macht man Buchhaltung und wie viel arbeitet man an seinem Projekt? Das ist also eine sehr konkrete Frage.
Total, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Buchhaltung natürlich echt ein wichtiger... Ich hatte heute ein Mitarbeitergespräch und habe das wieder gesagt zu der Person, die die Buchhaltung mittlerweile für uns macht, die vorbereitende Buchhaltung. Am Anfang wahnsinnig viel, weil du sie selber machst. Ne? Also es ist ganz sicher, in Prozenten kann man das jetzt so schwer sagen, aber es ist schon ein ganz guter Anteil, genauso wie Marketing dazu gehört, Produktion und so weiter. Am Schluss... wird es natürlich ein bisschen weniger, wenn du Leute einstellen kannst, die dich da unterstützen.
Ja.
Aber es gehört mit dazu. Und es ist ein ganz wichtiger Teil des Unternehmens.
Kannst du wahrscheinlich auch sehr gut Excel und sowas, oder?
Man sollte Excel ganz gut können.
Okay. Da passt jetzt schon die nächste Frage dazu, nämlich soll man die Angestellten am Unternehmen beteiligen, um geringere Gehälter zu zahlen?
Das würde ich es kommt natürlich darauf an, wie gut die Person und die Angestellte ist. Man sollte es auf gar keinen Fall aus dem Grund machen, um geringere Gehälter zu bezahlen. Aus dem Grund sollte man es nicht machen. Wenn man aber das Gefühl hat, dass es jemand ist, der wirklich in der Expertise aus dem Bereich kommt, von jahrelanger Erfahrung, der das Unternehmen viel weiterbringen kann, ist es natürlich immer eine Möglichkeit. Ne? Also das,
Und noch eine Frage, vielleicht die ganz interessant ist, weil sie sehr praktisch ist. Was, wenn ich nicht genügend Startkapital habe? Welche Möglichkeiten gibt es?
Deutscher Staat, hallo. Es gibt natürlich Startförderungsprogramme und so weiter. Das ist nicht einfach, die zu bekommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, uns wurde noch nichts vom deutschen Staat, uns wurde noch nichts geschenkt. Ja? Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen und transparent. Es gibt aber Förderprogramme und man kann sich dafür bewerben. Ich bin damals in so eins reingefallen, dass ich nicht mehr konnte. Also ich habe es dann nicht gekriegt, weil ich den MBA in Italien gemacht hatte und alles. Und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. zurückführend auf die Frage, wie viel Prozent Frauen in Deutschland gründen. Also ich meine, man kann sich erkundigen, es gibt Möglichkeiten. Ich finde, dass in dem Bereich, unter uns gesagt, genau aus diesen Gründen, die ihr davor gesagt habt, was ist, wenn man das nicht leist, also weißt du, wenn du es nicht stemmen kannst und nicht nebenbei noch arbeiten möchtest oder wie auch immer, dass das viel mehr unterstützt werden sollte in Deutschland, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, ne, zu gründen und zu schauen, ob das Produkt auf dem Markt sich bewähren kann. Ja, ja, von Förderprogrammen haben wir leider nicht so viel mitbekommen oder abbekommen oder wie auch immer, aber es gibt welche und man sollte ganz sicher auch die Zeit nehmen, sich da schlau zu machen, aber es ist nicht ganz einfach.
Okay. Jetzt halt noch so zum Abschluss eine persönliche Frage. Was würdest du denn sagen, was du über dich selber gelernt hast? Oder welche Eigenschaften du vielleicht an dir kennengelernt hast, neu kennengelernt hast, verstärkt wahrgenommen hast durch das Gründen?
Mein Vater hat auf meinem 30. Geburtstag eine Rede gehalten und hat gesagt, she can work like a horse. Das ist wirklich, glaube ich, das, was ich gemerkt habe. Ne? Also ich arbeite seit 10 Jahren 7 Tage die Woche. Ja? Natürlich habe ich auch Pause, also es hört sich gerade so an, als wäre ich so ein Übermensch, bin ich überhaupt nicht. Natürlich mache ich auch mal Urlaub oder wie auch immer, aber ich bin eigentlich konstant dran. Und unter uns gesprochen, wenn ich 2 Tage nicht arbeite, ist es für mich schon so krass, ich freue mich auf die Arbeit wieder. Ja? Ich glaube, die Grenzen, die man sich selber setzt oder denkt, man kommt an die Grenzen, man schafft immer noch viel mehr. Und das habe ich gelernt und ich habe gelernt, dass ich noch viel höhere Träume haben kann. Aber was ich auch lernen musste, und das versuche ich mir tagtäglich jetzt beizubringen, weil das ist wahnsinnig schwer, sich auch zufrieden zu geben mit den Erfolgen, weil unter uns gesagt, der Weg ist so ein bisschen das Ziel. Ne? Ist natürlich toll und wir träumen alle davon und wir wollen auch die meistverkaufteste Tasche der Welt werden und wir wollen vielleicht auch irgendwann mal die Firma oder Anteile verkaufen und so weiter. Aber ich glaube, man wird sich immer zurückdenken an den Weg, weil das ist das krass Spannende daran. Ne? Das sind so diese Milestones und diese Zwischenschritte und so weiter. Und ich glaube, deswegen machen wir das auch.
Das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ja, also ich habe dir wirklich ganz fasziniert zugehört. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen ging es auch so, ohne dass sie jetzt denken, sie müssen gründen oder auch nicht. Aber wenn sie es wollen, dann glaube ich, hat es einem schon ganz viel mitgegeben und eben auch endlich mal tatsächlich einen realistischen und ehrlichen Einblick.
Das finde ich auch. Also vielen Dank, dass du bei uns zuerst warst bei The Real World im ehrlichen Podcast. Ihr könnt Lilly und ihren verschiedenen Firmen natürlich auch auf Instagram folgen, @LillyRadu und @WeCollector.
Genau, das ist
genau. Ja. Uns könnt ihr natürlich auch folgen, @TheRealWorldPodcast. Lasst uns gerne wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Und
bis zum nächsten Mal.
Achso, ich darf dich gar nicht sagen.
Ja. Vielleicht kommst du auch noch mal sehen. Ja. Tschüss.